Theologiestunde auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen in unserer ersten Sendung mit dem Titel Theologiestunde auf novaradio.ch. In dieser Sendung werden wir spezifische Theologiethemen behandeln, wie zum Beispiel Liturgie, Beichte, Moral etc. Mein heutiger Gast ist Pater Matthias Gaudron von der Pius-Bruderschaft in der Schweiz. Seit Papst Emeritus Benedikt XVI. Versucht der Vatikan, die Bruderschaft wieder in der Kirche zu integrieren. Über dieses Thema und über die alte Messe werde ich mit Pater Gaudron reden. Bevor ich Ihnen die erste Frage stelle, Pater Gaudron, möchte ich Sie gerne bitten, Sie sich kurz vorzustellen.
Ja, grüß Gott, mein Name ist eben Pater Gaudron, ich bin Deutscher aus der Nähe von Frankfurt, also aus dem Taunus. Ich bin 51 Jahre alt und habe nach meiner Priesterweihe längere Zeit im deutschsprachigen Priesterseminar der Priesterbruderschaft in Zeitzkofen dogmatische Theologie unterrichtet. Dann habe ich noch ein Zusatzstudium in Philosophie an einer deutschen Universität gemacht. Und seit 2011 bin ich jetzt in der Schweiz im Institut Santa Maria in Wangs. Das ist eine katholische Jungenschule mit Gymnasium. Und ich unterrichte hier Philosophie und Religion für die Gymnasiasten.
Nun zur ersten Frage. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, aber ich möchte Sie auch gleichfalls fragen, seit wann sind Sie Priester?
Ich bin seit dem 1. Juli 1990 Priester, also stehe jetzt im 27. Jahr meines Priestertums.
Warum haben Sie die Pius-Bruderschaft ausgewählt oder warum sind Sie zu Ihnen gegangen?
Nun, ich habe die Kirchenkrise und den Zerfall des Glaubens in meiner eigenen Pfarrei zu Hause miterlebt. Als ich jung war, gab es die Priesterbruderschaft ja noch nicht und in Deutschland erst recht nicht. In meiner Kindheit hatten wir zu Hause einen ziemlich guten Pfarrer oder wirklich einen guten Pfarrer. Er hat zwar die neue Liturgie gefeiert, aber es gab in unserer Kirche keinen Volksaltar und ich hatte wirklich noch einen sehr guten Beicht- und Erstkommunionunterricht. Dieser Pfarrer hat auch Wert auf die Mundkommunion gelegt und auf die wirkliche Gegenwart Christi in der Eucharistie. Und dann, als ich dann Jugendlicher war, bekamen wir einen neuen Pfarrer, unter dem dann langsam alles anders wurde. Die Handkommunion wurde eingeführt. Es war nicht mehr nötig, jeden Sonntag in die Messe zu gehen. Ich will nicht sagen, dass ich das gleich alles gemerkt hätte, aber im Nachhinein kann ich sagen, dass mein Glaube in dieser Zeit schon schwächer wurde. Und ich habe dann die Priesterbruderschaft über einen Pfarrer kennengelernt, der mit der Priesterbruderschaft befreundet war. Also er gehörte nicht zur Priesterbruderschaft, aber mit ihr befreundet, hat selbst auch die alte Messe gelesen. Und hier habe ich wieder die Freude am Glauben gefunden. Und da war für mich dann auch klar, dass ich ins Priesterseminar der Priesterbruderschaft gehe, als ich mich entschloss, Priester zu werden.
Ich schon in der Anmoderation gesagt, bemüht sich der Vatikan, die Bruderschaft zu integrieren. Können Sie uns sagen, wie der Stand der Dinge ist zwischen der Pius-Bruderschaft und dem Vatikan?
Ja, schon Benedikt XVI. Hat das Exkommunikationsdekret der Bischöfe aufgehoben und Papst Franziskus hat uns jetzt zum Heiligen Jahr ja auch die Beichtjurisdiktion ausdrücklich erteilt, also die Erlaubnis beicht zu hören, damit ist eigentlich die Suspendierung wenigstens faktisch auch aufgehoben. Es gibt Pläne für eine Personalprälatur, also man möchte die Bruderschaft in eine Personalprälatur umwandeln. Das würde bedeuten, dass der Obere der Bruderschaft ungefähr den Status eines Diözesanbischofs hätte, aber eben nicht in Bezug auf ein bestimmtes Territorium, also eine Diözese, sondern in Bezug auf alle Menschen, die sich zur alten Liturgie hingezogen fühlen oder dazugehören möchten. Also wer möchte, könnte sich da dann diese Personalprälatur einschreiben lassen und dann wären die Priester der Priesterbruderschaft für diese Menschen die normalen Seelsorger. Von unserer Seite aus ist die Voraussetzung allerdings, dass wir nicht gezwungen werden, die neue Liturgie für gut zu heißen und auch nicht den Ökumenismus des Zweiten Vatikanums, Religionsfreiheit. Also die Dinge sind hier noch in der Diskussion, aber es geht langsam voran. Papst Franziskus ist uns persönlich wohlgesonnen, denke ich. Allerdings tut er auch Dinge, die uns eigentlich mit Entsetzen erfüllen. Zum Beispiel jetzt erst vor kurzem mit Amoris Laetitia diese Erlaubnis, den wiederverheirateten Geschiedenen die Heilige Kommunion wenigstens ausnahmsweise zu geben oder in bestimmten Fällen zu geben. Das steht gegen den ganzen Glauben und die ganze Tradition der Kirche. Das können wir nicht gutheißen.
Was, oder anders gefragt, wo liegt der Stein des Anstoßes? Der Vatikan nicht einen Schritt zugehen kann und auch von ihrer Seite. Ist es das Zweite Vatikanum oder ist es ganz etwas anderes?
Es geht schon vor allen Dingen um das Zweite Vatikanum, natürlich also auch um die Frage der Messe. Gut, dass die neue Messe auch eine gültige Messe ist, das bestreiten wir ja nicht. Aber dass diese Reform gut war, das bestreiten wir schon. Und dann geht es auch nicht ums ganze Zweite Vatikanum, aber es geht um gewisse Punkte, also vor allen Dingen um den Ökumenismus und auch die Religionsfreiheit. Also wir sagen, das sind Dinge, über die wir am wenigsten diskutieren. Also das Konzil hat ja hier keine Dogmen verkündet, diese Dinge auch gar nicht mit einem hohen theologischen Grad verkündet. Aber es ist von uns früher immer verlangt worden, ihr müsst das alles gutheißen, müsst das alles anerkennen, dann seid ihr katholisch. Und das stimmt einfach nicht. Also katholisch ist man, wenn man alle Wahrheiten des Glaubens annimmt, also auch alle Dogmen, das tun wir, während viele von den modernen Theologen ja ausdrücklich diese Dogmen leugnen, zum Beispiel die Auferstehung Christi oder die wirkliche Gegenwart in der Eucharistie. Und trotzdem sollen diese Theologen katholisch sein und uns wird das dann manchmal abgestritten. Obwohl ich denke, dass jetzt Papst Franziskus nicht sagen will, dass wir nicht katholisch sind. Er würde wahrscheinlich eher sagen, wir stehen noch nicht ganz in der vollen Einheit.
Ja, gut gesagt. Nur noch eine Frage, bevor wir zu dem Hauptthema gehen. Es geht ja auch noch die Petrusbruderschaft. Wo liegt der Unterschied zwischen Piusbruderschaft und Petrusbruderschaft?
Ja, der Unterschied ist vor allen Dingen der, dass die Petrusbruderschaft sich ganz dem Zweiten Vatikanum unterworfen hat und die alte Messe eigentlich nur noch als ihr persönliches Charisma verkündet. Sie sagen halt, ja gut, das ist unser Charisma, dass wir die alte Messe lesen, aber der Ökumenismus, gegen den haben wir nichts und die Religionsfreiheit ist auch gut und auch die neue Messe ist im Grunde gut. Ich glaube, sie haben eigentlich nicht mehr diesen Kampf für die Dinge, die uns ursprünglich beseelt haben, also gemeinsam beseelt haben. Aber das ist der Hauptunterschied.
Über dieses Thema könnten wir sicher eine ganze Sendung darüber machen.
Oh ja, ja, das würde sehr weit führen, ja.
Aber das Hauptthema dieser Sendung ist heute die Liturgie. In meinem Theologiestudium möchte ich über die ordentliche und die außerordentlichen Riten eine schriftliche Arbeit schreiben. Wie würden Sie mir die beiden Riten erklären, die Vor- und Nachteile?
Ja, ich glaube, zuerst muss uns klar sein, was die Heilige Messe überhaupt ist. Das Konzil von Trient sagt, sie ist die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Und es gibt auch andere Texte, die sagen, sie ist die unblutige Erneuerung des Opfers Christi. Also in der Heiligen Messe wird unter den Gestalten von Brot und Wein Christus wahrhaft und wirklich gegenwärtig. Und die Trennung dieser beiden Gestalten, also die Hostie auf der einen Seite und das Blut im Kelch auf der anderen Seite, diese Trennung versinnbildet sakramental gerade diese Vergießung des Blutes am Kreuz. Und dadurch, sagt die Kirche, wird Gott ein Opfer dargebracht. diesen Opfercharakter zu vermindern und zu relativieren. Man spricht lieber jetzt von einem Mal, die Messe sei ein Mal, was aber falsch ist, denn man könnte zwar die Heilige Kommunion ein Mal nennen, aber das schließt sich dem Opfer an. Nicht also nach dem Heiligen Opfer vereinen wir uns mit Christus im Mal, in diesem Opfermahl. Aber die Kirche hat ja auch niemals zur Pflicht gemacht, jeden Sonntag zur Heiligen Kommunion zu gehen, aber sehr wohl hat sie zur Pflicht gemacht, jeden Sonntag zur Messe zu gehen. Also man kann der Messe gut beiwohnen, ohne zu kommunizieren. Das zeigt, dass das Mahl nicht das Erste und nicht das Wesen ist. Nun, warum hat man den Opfercharakter leugnen wollen nach dem Konzil oder vermindern wollen? Gerade weil es den Protestanten nicht gefällt. Also es ist ein ökumenisches Anliegen. Luther selbst hat ja noch an einer gewissen Gegenwart Christi in der Eucharistie festgehalten, wenn auch nicht im katholischen Sinn. Aber was er ganz abgelehnt hat, das war diesen Opfercharakter der Messe. Also er wollte absolut nicht, dass die Messe ein Opfer ist, das wir Gott darbringen können. Und das eint alle Protestanten, das schürt alle Protestanten bis heute, dieser Opfercharakter der Messe. Und die Änderungen in der neuen Liturgie sind zum großen Teil dadurch zu erklären, dass man diesen Opfercharakter vielleicht nicht gerade ganz leugnen wollte, aber doch vermindern wollte.
Das Zweite Vatikanum hat nichts davon gesagt, dass man einen Volksaltar und die lateinische Sprache einbaut oder wegnimmt. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, es ist klar, dass die Messreform weit über das Zweite Vatikanische Konzil hinausging, über das, was da gefordert war. Volksaltar und Volkssprache oder Landessprache sind ja nun gerade die auffälligsten Änderungen in der neuen Liturgie, aber nicht die wesentlichsten, denn man kann natürlich die neue Messe auch am Hochaltar feiern und in Latein. Das ist ja auch möglich, wird ja auch zum Teil gemacht. Das Konzil hat meines Wissens zum Volksaltar gar nichts gesagt, aber die Erlaubnis, zum Volk hin zu zelebrieren, wurde gegen Ende des Konzils von Paul dem VI. Gegeben. Und der Grund dieser Hinwendung zum Volk, das ist natürlich schon, um den Mahlcharakter zu betonen. Und da hat man auch dem Altar eben lieber die Form eines Tisches geben wollen. Wobei vor allen Dingen die Studien von Klaus Gamber gezeigt haben, dass das von Anfang an der Kirche nie so gesehen wurde. Und hier gibt es auch von Benedikt dem 16. vor allen Dingen noch als Kardinal Ratzinger viele Aussagen, wo er festgestellt hat, dass diese Wendung zum Volk eigentlich etwas Unliturgisches ist und damit auch der Eindruck erweckt wird, dass hier der Mensch im Mittelpunkt steht, nicht mehr Gott. Dann, was die Landessprache betrifft, wollte das Konzil einen maßvollen Gebrauch der Landessprache, also etwa in den Lesungen oder in den Gebeten des ersten Teils der Messe. Aber andererseits hat das Konzil ausdrücklich gewollt, dass Latein die liturgische Sprache bleibt, dass auch der gregorianische Choral zum Beispiel erhalten bleibt. Davon ist allerdings tatsächlich dann nicht viel übrig geblieben. Also, wie am Anfang gesagt, die Reformen gingen viel weiter als das, was das Konzil eigentlich gewollt hat.
Warum hat man dann die Reformen aus Ihrer Sicht gesehen eigentlich gemacht, wenn das Zweite Vatikanum überhaupt nichts davon gesagt hat, man soll im Landessprachen sprechen und das Opferaltar wegnimmt und zum Volk hin die Messe macht?
Ja, die Bestrebungen waren natürlich da, die waren schon vor dem Konzil zum Teil da und das war ja vor allen Dingen dann Annibale Bonini, der dieses Konzilium geleitet hat, das die Messe reformieren sollte. Und er hatte sehr, sehr progressive Ansichten, also sehr eigentlich auch unkatholische Ansichten. Also er wollte da noch viel weiter gehen. Man muss sagen, dass Paul VI. Noch manches bewahrt hat, was Bonini eigentlich abschaffen wollte. Bonini wollte zum Beispiel den ersten römischen Kanon der Messe völlig streichen. Also diesen Kanon, der über Jahrhunderte fast unverändert in der Kirche gebraucht wurde, der seit Gregor dem Großen ungefähr seine heutige Form hat. Das hat Paul VI. Verhindert. Der römische Kanon blieb also noch als erster Kanon bestehen. Bonini wollte auch den trinitarischen Schlusssegen streichen. Auch das hat Paul VI. Verhindert. Aber ja, Paul VI. Hat doch Bonini weitgehend machen lassen und ja, hier eine Messe durchgesetzt, die vielen auch sicher konservativen Konzilsvätern nicht gefallen hat, die sie aber dann halt angenommen haben im Gehorsam.
Wenn ich in die Kirche gehe, sehe ich, dass es wenig Jugendlichen gibt. Meinen Sie, dass an der Mystik etwas fällt, dass die Jugendlichen nicht mehr in der Messe kommen, dass man eben gegen zum Volk zelebriert und nicht mehr zum Gott hin?
Das ist sicher ein Grund. Das liegt natürlich auch an der mangelnden Glaubensverkündigung. Die Priester sagen ja meistens im Unterricht, im Religionsunterricht gar nicht mehr, was die Heilige Messe ist, was die Eucharistie ist. Und in der neuen Messe wird tatsächlich oft der Eindruck erweckt, als ging es hier einfach um eine Feier, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, um etwas Alltägliches, Banales. Oft werden ja auch dann banale Themen hier besprochen oder irgendwelche Mästchen erfunden, um die eine vielleicht irgendwie lustig sein sollen oder ein Interesse wecken sollen. Aber das Geheimnis der Heiligen Messe, das wird nicht mit den Leuten gegenwärtig gemacht. Und es gibt viele Stimmen von Menschen oder auch von Priestern, die zum ersten Mal die Heilige Messe, die alte Heilige Messe erlebt haben oder sie selbst zum ersten Mal selbst gelesen haben, Priester, die das als ersten Eindruck wiedergegeben haben. Also hier steht wirklich Gott im Mittelpunkt und nicht der Mensch. Das, die alte Messe ist eine anbetende Liturgie. Priester und Volk beten gemeinsam zu Gott, sie opfern sich auf zu ihm, für ihn. Und all das ist in der neuen Messe weitgehend verloren gegangen. Und die Menschen wissen auch gar nicht mehr, was die Messe eigentlich ist.
Man kann auch, oder ein bisschen ketzerisch gesagt, man sieht ja nicht, was der Priester macht auf dem Opferaltar. Können Sie kurz erklären, was das Geheimnisvolle an der trinitinischen Messe ist?
Und die Messe ist selbst natürlich ein großes Geheimnis, dass Christus sein Opfer auf dem Altar erneuert, dass wir ihn Gott aufopfern können und uns selbst mit ihm. Das ist das größte Geheimnis, das es zwischen Himmel und Erde gibt. Und das muss die Liturgie auch irgendwie versuchen, zum Ausdruck zu bringen. Natürlich kann sie das nur unvollkommen, aber sie muss es versuchen. Und das tut die alte Liturgie zum Beispiel durch die lateinische Sprache, die eine geheimnisvolle Sprache ist, also eine Sprache, die nicht im Alltag gesprochen wird. Dann auch dadurch, dass es Teile gibt, die in der Stille gebetet werden. Das ist übrigens auch etwas, was viele Menschen, die zum ersten Mal die alte Messe besuchen, positiv empfinden, dass man hier Raum hat zum persönlichen Gebet, während in der neuen Messe ja meistens laut geredet wird, gebetet wird. Dann natürlich auch versucht die alte Liturgie eine gewisse Feierlichkeit zu schaffen durch die Gesänge, durch die schönen Gewänder, durch wertvolle Kelche. All das soll zum Ausdruck bringen, die Messe ist das Kostbarste, was wir auf Erden haben. Und das ist auch nach dem Konzil weitgehend verschwunden oder wenigstens an den Rand gedrängt worden.
Wie würden Sie einem jugendlichen Katholiken erklären, warum man die lateinische Messe wieder einführen sollte? Was überhaupt nicht weiß, was es ist? Und wie würden Sie es auch ein bisschen, wie soll man sagen, im Anführungszeichen, schmackhaft machen?
Ja, man müsste natürlich zuerst einmal dem Jugendlichen erklären, was die Heilige Messe überhaupt ist und eben dann ruhig auch einfach mal mitnehmen. Und wer hier wirklich ein Gespür für Gott hat, wer Gott sucht und beten möchte, der merkt schon, dass diese alte Liturgie etwas Tieferes ist, etwas Geheimnisvolleres und Größeres als die neue Liturgie. Ich denke, man kann auch einfach sagen, die neue Messe ist ein misslungenes Experiment. Man hat gemeint, man könne durch diese Liturgiereform mehr Menschen in die Kirche führen. Und das Gegenteil ist eingetreten. Die Messe interessiert viele Menschen nicht mehr, die meisten nicht mehr. Es sind immer weniger, die in die Messe gehen und auch immer weniger, die wissen, was die Heilige Messe ist. Nicht also. Es gibt auch hier ein schönes Zitat von Benedikt XVI. Noch als Kardinal war, der ein Buch geschrieben aus meinem Leben, also eine kleine Biografie. Da sagte er, dass er überzeugt sei, dass die Kirchenkrise weitgehend auf dem Zerfall der Liturgie beruhe, die eben mitunter sogar so gefeiert werde, als wäre Gott gar nicht da. Nicht, das ist also auch ein Urteil hier von Benedikt XVI. Oder noch von Kardinal Ratzinger. Die Liturgiereform ist im Ganzen gescheitert. Gewisse Punkte könnte man behalten, ein etwas größerer Reichtum der Lesungen oder ein gewisser maßvoller Gebrauch der Landessprache bei den Lesungen. Das ist vielleicht etwas, was sicherlich jetzt nicht in sich schlecht ist. Aber insgesamt gesehen ist diese Reform ein Fehlschlag gewesen. Das muss man einfach sehen.
Viele Leute haben auch dem Papst Benedikt, der heute Emeritus ist, angegriffen, dass man die Leute, die die alte Messe feiern möchten, als Traditionalisten ansieht. Warum denken Sie, dass die Leute so denken und was ist daran falsch?
Ja, der Begriff Traditionalist ist vielschichtig und ist uns ja zum Beispiel auch von außen aufgedrückt worden. Wir haben uns eigentlich nicht selbst als Traditionalisten bezeichnet. Wir betrachten uns einfach als katholisch. Wir wollen einfach nur katholisch sein, nichts anderes. Aber natürlich gehört zum Katholischsein auch die Tradition, denn die Kirche lebt aus ihrer Überlieferung, die sie von Christus und den Aposteln her empfangen hat. Das heißt nicht, dass man gar nichts ändern dürfte. Natürlich hat es immer auch eine gewisse Entwicklung gegeben. Der Glaube wächst, er entfaltet sich auch. Aber man kann nicht etwas tun, was gegen den überlieferten Glauben, was gegen den überlieferten Glauben steht und nicht hier einen Bruch herbeiführen. Und das ist aber doch in vielen Teilen geschehen. Also viele haben es mir auch gesagt, sowohl konservative als auch progressive Theologen, dass die Liturgie, zum Beispiel die neue Liturgie, ein Bruch ist. Sie ist nicht einfach eine Fortsetzung der überlieferten Messe, sondern es ist wirklich Neues, was man hier versucht hat.
Wenn man die heutige Kirchen ansieht, sieht man am Altar, dass der Gott, also der im Tabernakel ist, nicht mehr im Zentrum ist, sondern seitlich daneben gestellt wurde. Warum ist das geschehen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich denke, es geht hier auch um diese Unterdrückung des Geistes der Anbetung und des Glaubens an die wirkliche Gegenwart Christi in der Eucharistie. Das ist ja auch mit der Handkommunion der Fall. Ich meine, wenn ich wirklich daran glaube, dass Christus gegenwärtig ist in der Eucharistie, dass er mein Herr und mein Gott ist, den ich hier empfange, dann kann ich nicht so zur Kommunion gehen, wie es die meisten Menschen heute tun. Sicherlich hat es die Handkommunion auch in der Tradition gegeben, aber es war auf eine ganz ehrfürchtige Weise mit vielen Gesten der Anbetung. Man hat dann auch Fortschritt, ein wahrer Fortschritt, dass man den Tabernakel ins Zentrum gerückt hat, weil man eben immer tiefer erkannte, wenn in der Eucharistie Christus gegenwärtig ist, eben auch außerhalb der Messe, auch wenn nicht die Messe gefeiert wird, dann müssen die Hosten, die aufbewahrt werden, den zentralen Platz in der Kirche bekommen. Und dann lohnt es sich auch, in die Kirche zu gehen, wenn gerade keine Messe gefeiert wird, um Christus hier in der Eucharistie anzubeten.
Der heutige Priester, wogegen oder zum Volk hin betet, das ist jetzt meine persönliche Meinung, nimmt er sich ein bisschen wichtig und vor allem, wie man mit der Hostie umgeht, dass er die Finger, die Zeigefinger und den Daumen nicht zusammenhält und nicht Purifikation macht, etc. Meinen Sie, dass es mit der ordentlichen Messe etwas zu tun hat?
Ja, also diese Mangel an Ehrfurchtsgebärden, und das ist schon in der ordentlichen, also in der neuen Messe selbst verankert. Der Priester soll also nicht mehr Daumen und Zeigefinger zusammenhalten. Aber insgesamt natürlich hat der Priester durch die vielen Wahlmöglichkeiten, die es ja im neuen Messbuch gibt, eine viel größere oder viel wichtigere Stellung bekommen, im gewissen Sinn als vorher. Die Messe ist gewissermaßen das Werk des Priesters geworden. In der alten Messe, da ist der Priester ganz hinter der Kirche. Die Gebete und die Handlungen, die Gebärden, das ist ihm alles vorgeschrieben. Und darum ist es dann im gewissen Sinn auch egal, wer die Messe liest. Natürlich ist es schon so, dass der eine vielleicht besser predigt als ein anderer. Aber die Messe selbst ist bei jedem Priester gleich. Während jetzt eben jeder Priester seine eigene Messe gestaltet, sodass man ja auch schon gesagt hat, also das hat mir mal ein Pfarrer aus der Nähe von Regensburg gesagt, die neue Messe, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Jeder macht seine eigene Messe, jeder Priester macht seine eigene Messe. Wenigstens im deutschsprachigen Raum ist das so. Man hält sich auch praktisch kaum noch ans neue Messbuch. Also ist auch wieder der Kardinal Ratzinger, der einmal geschrieben hat, ich glaube, das ist in seinem Buch vom Geist der Liturgie, dass durch die Liturgiereform eine Klerikalisierung eingetreten ist, die es vorher gar nicht gab, weil der Priester jetzt der Bezugspunkt des Ganzen wird. Also er ist der Vorsteher, alles kommt auf ihn an, nicht er muss kreativ sein, er muss das Ganze tragen, fast ähnlich wie ein Showmaster. Und dadurch bekommt der Priester eine Wichtigkeit, die er in der alten Messe in dem Sinn nicht hat. Denn in der alten Messe steht Gott im Blickfeld und nicht der Priester.
Ich habe mal einen Priester gefragt, oder wenn man auch hier in Bern sieht, sind die Priester wie Manager angezogen, warum sie nicht in der Soutane herumlaufen. Und die Antwort war, wir möchten nicht die Leute provozieren. Erstens, warum sollte man sie provozieren, wenn man eine Soutane anzieht? Und zweitens, denken Sie, dass es der Geist hier in der Schweiz, der katholische Geist, ein bisschen verloren gegangen ist oder allgemein im deutschen Sprachraum?
Ja, das kann man ohne weiteres sagen. Die Soutane ist ja höchstens für die Ungläubigen oder für Kirchenhasser eine Provokation. Die Gläubigen freuen sich, wenn sie einen Priester in der Soutane sehen, und auch viele gutwillige Menschen freuen sich, wenn sie einen Priester sehen. Und auch durch die Soutane oder das priesterliche Kleid wird es ja dann auch möglich, dass man auch in der Straße als Priester erkannt wird und dann auch angesprochen wird. Manche Leute fragen einen dann, sie sehen, das ist ein Priester, jetzt stellen sie ihm eine Frage. Das ist nicht möglich, wenn der Priester sich versteckt, wenn er sich gar nicht als Priester zu erkennen gibt. Und natürlich ist damit auch die Kirche im äußeren Erscheinungsbild verschwunden. Also gerade in katholischen Gegenden, da war es üblich, dass man Priester, Mönche und Nonnen fast täglich oder wirklich auch täglich auf der Straße gesehen hat.
Wenn Sie auf der Straße gehen, sind Sie sicherlich auch angezogen mit der Soutane. Was spüren Sie, wenn Sie die Menschen Sie sehen, so angezogen?
Ich bin jetzt so lange Priester, dass mir das gar nicht mehr so auffällt. Am Anfang habe ich natürlich schon gemerkt, dass viele sich umdrehen oder viele neugierig hinschauen. Es ist ja wirklich was Besonderes heute, einen Priester in Soutane zu sehen, besonders wenn er jung ist. Gut, so ganz jung bin ich jetzt nicht mehr. Aber auch als ich jung war, war das ja auch schon eine Ausnahme, wenn ein Priester in Soutane auftritt. Aber ich habe eigentlich damit kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin ganz, ganz selten mal angepöbelt worden oder angegriffen worden. Und die meisten Menschen tun mindestens so, als würden sie nichts bemerken oder sei nichts Besonderes dabei. Aber immer wieder hat man eben auch Reaktionen, wo Leute sich freuen, dass sie einen Priester im priesterlichen Kleid sehen.
Ich habe Sie nur darauf gefragt, warum wir in einer der ersten Nachrichtensendungen darum berichtet haben, dass ein Journalist sich in der Soutane angezogen hat in Amerika, um zu sehen, was die Leute darauf empfinden. Und im Gegensatz, wenn Sie einen Priester oder ihn jetzt gesehen haben, der im Soutane angezogen ist, dass Sie sich eher darauf gefühlt haben, dass Sie auch ihm ansprechen können oder eben Sie. Leider sieht man heute nicht mehr so viele Priester angezogen.
Ja, ja.
Denken Sie, dass der Vatikan auch etwas mehr dafür machen könnte, dass man die Priester dazu ermutigt, wieder so sich anzuziehen?
Also Johannes Paul II. Hat es ja ab und zu versucht, es gab Ermahnungen unter Johannes Paul II. Doch das priesterliche Kleid zu tragen, aber das hat sich nicht durchgesetzt und der Vatikan hat auch nie versucht, das durchzusetzen. Also es ist ja wirklich so, dass selbst in Rom die Soutane eher eine Ausnahme geworden ist. Man sieht vielleicht noch öfters Priester im Clergyman, also mit diesem Kragen und dem Hemd, aber im Soutane selten. Diese Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Priesterbruderschaft sind ja auch gerade im Jahr 2000 wieder intensiviert worden. Und zwar wegen der Wallfahrt, die wir gemacht haben. Also die Priesterbruderschaft hat im heiligen Jahr 2000 eine Wallfahrt nach Rom gemacht. Und wir kamen hier also mit mehreren hunderten Priestern, Brüdern, Ordensschwestern und ein paar tausend Gläubigen. Und das hat selbst in Rom gewaltigen Eindruck gemacht, denn sowas, das sieht man in Rom nicht mehr. Also hier im Zentrum der Kirche ist selbst das Auftreten von Priestern, von Ordensleuten nicht mehr so selbstverständlich. Und das müsste natürlich schon intensiviert werden. Aber der Vatikan tut, glaube ich, zurzeit da nicht viel dazu. Man kann allerdings feststellen, dass es unter den jungen Priestern insgesamt wieder eine Hinwendung zur Tradition gibt. Also es sind jetzt eher die jungen Priester, die vielleicht nicht gerade die Soutane tragen, aber doch sich als Priester auch in der Öffentlichkeit erkenntlich machen, also den Clergyman tragen. Das ist sicher eine hoffnungsvolle Entwicklung.
Was erwarten Sie von Vatikan her, dass man auch mit der Liturgie wieder ein bisschen sorgfältiger umgehen kann, wenn man die zwei letzten Priesterpäpste sieht, dann sieht man doch einen Unterschied, dass der Benedikt XVI. Die Liturgie im Zentrum gestellt hat, wobei der Papst Franziskus wieder ein bisschen weniger. Was erhoffen Sie sich von Vatikan gegenüber der Piusbruderschaft, dass man die alte Messe wieder einführen oder wieder zulassen könnte?
Gut, faktisch ist sie ja seit Benedikt dem 16. nicht mehr verboten. Also das war sogar eine ganz wichtige Aussage von Benedikt dem 16. 2007 hat er gesagt, dass jedem Priester grundsätzlich erlaubt ist, diese alte Messe zu feiern, und hat dann auch gesagt, sie war Jetzt hat leider Papst Franziskus davon wieder gewisse Ausnahmen gemacht. Also die Franziskaner von der Immaculata, denen wurde ausdrücklich dann die Erlaubnis entzogen, die alte Liturgie zu feiern, nur mit ausdrücklicher Genehmigung. Ich glaube, Papst Franziskus hat kein Verständnis für die Fragen der Liturgie. Papst Benedikt hatte sie schon. Er hat in diesen Fragen sicher vieles verstanden und ähnlich gesehen wie wir. Bei Papst Franziskus, glaube ich, ist da zurzeit nicht viel zu erwarten. Aber insgesamt gibt es natürlich schon eine in der Kirche eine Rückbesinnung. Nicht bei allen, aber wie beim Priesterkleid ist es auch so, dass viele junge Priester sich doch mehr auf die Tradition der Kirche besinnen und auch Interesse mindestens haben an der alten Liturgie und auch sehen, dass hier vieles falsch gelaufen ist, dass man zurück muss zu dieser gesunden Lehre über die Messe und über das Messopfer.
Warum denken Sie, dass man die alte Messe als verboten ansieht bei der Bevölkerung, bei den Gläubigen?
Ja, die wurde so behandelt. Nach dem Konzil hat man Priestern, die alte Messe festhalten wollten, das verboten. Wenn sie sich nicht gefügt haben, wurden sie zum Teil suspendiert, aus ihrem Verein entlassen oder früh pensioniert. Man hat wirklich von Seiten vieler Bischöfe die Messe als verboten betrachtet. Und das hat ja Benedikt XVI. Damals, als er die Liturgie wieder freigab, 2007, auch gesagt, nicht? Wir können, also er sagte, eine Gemeinschaft, die das, was bisher das Heiligste und Höchste war, plötzlich als verboten erklärt, die macht sich selbst unglaubwürdig, nicht? Also auch er sagt, gibt es so, die alte Messe wurde wie etwas Verbotenes behandelt. Und das war sie aber faktisch nicht. Aber eben noch heute ist es so, dass viele moderne Priester, moderne Bischöfe diese alte Liturgie nicht wollen, weil sie auch den Glauben, der mit der alten Liturgie verbunden ist, nicht mehr wollen. Also sie wollen nicht mehr diesen Glauben an das Messopfer, sie wollen nicht diese Verehrung, diese Anbetung der Eucharistie. Das ist wirklich eine Protestantisierung der Kirche, die hier eingetreten ist.
Wir hoffen nicht, dass es so weit kommt. Dafür müssen wir auch zum Gott beten und zur Jungfrau Maria.
Das ist klar. Wir glauben natürlich auch fest, dass die Verheißung Christi bestehen bleibt, dass die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwältigen können. Also die Kirche wird zweifellos wieder aus dieser Krise herausfinden mit Hilfe der Gnade Gottes. Aber eben, dass eine Krise da ist, das muss man schon sehen, das darf man nicht einfach leugnen.
Gibt es etwas zur Liturgie, das wir nicht besprochen haben, das aber wichtiger wäre zu erwähnen? Das ist die letzte Frage.
Ja, vielleicht sollte man noch sich vor Augen halten, dass die alte Liturgie eine gewachsene Liturgie ist, die sich im Laufe der Kirchengeschichte geformt hat und dass sie nicht eine Liturgie ist, die einfach vom Konzil von Trient gemacht wurde. Also das wird manchmal so dargestellt, das Konzil von Trient hat eine neue Messe gemacht und das Zweite Vatikan hat auch wieder eine neue Messe gemacht, das ist so dasselbe. Das stimmt aber gar nicht. Das Konzil von Trient bzw. die Kommission, die nach dem Konzil von Trient eingesetzt wurde, hat die verschiedenen Riten nur etwas vereinheitlicht, aber es hat eigentlich keine neuen Riten eingeführt. In der Substanz die gleiche Messe geblieben, der gleiche Ritus geblieben. Und dass man aber nach dem Konzil eine Kommission eingesetzt hat, um einen neuen Messritus zu schaffen, das ist etwas völlig Neues, was es in der Kirche nie gegeben hat. Und man kann sich auch fragen, ob das wirklich überhaupt im Sinne des Geistes Christi so ist. Der Papst hat nicht die Aufgabe, einfach was Neues zu erfinden, neue Riten, neue Formen zu finden. Er ist derjenige, der die Tradition bewahren muss, den Glauben unverfälscht weitergeben muss und sicherlich den Glauben, die äußeren Formen anpassen darf an die Zeitverhältnisse, aber immer unter Wahrung des Substanziellen des Glaubens.
Falls jemand mehr Interesse hätte über die Piusbruderschaft, wo und bei wem kann er sich wenden?
Und es gibt ja auch eine Homepage im Internet in der Priesterbruderschaft, also wenn man im Internet den Namen eingibt, dann findet man hier Adressen, auch die Orte, wo man die Heilige Messe besuchen kann oder auch Priester, die man ansprechen kann. Zu den Fragen der ganzen Kirchenkrise habe ich auch selbst ein Buch geschrieben, das ist der katholische Katechismus zur kirchlichen Krise. Aber auch in anderen Veröffentlichungen von uns kann man sich weiter informieren über die ganzen Fragen, die mit der Kirchenkrise zusammenhängen.
Wir werden auf unserer Webseite einen Link dazu geben und auch die Büchervorschläge auch auflisten. Das war Pater Matthias Gaudrun von der Piusbruderschaft hier in der Schweiz. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben, dieses Interview zu geben, und ich möchte Ihnen Gottes Segen wünschen.
Ja, danke schön. Wünsche Ihnen auch. Wiederhören.
Für die Sendung Theologiestunde auf Nova Radio.ch war das Davor Novakovic, Chefredaktor.